Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist ein gutes Zeichen. Das ist auch ein wichtiges Zeichen, dass sich das große Thema Flüchtlinge nur in europäischer Solidarität lösen lässt, nach innen, aber auch nach außen, auch gegenüber Drittstaaten.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist zufrieden mit dem Urteil, das der Europäische Gerichtshof heute gefällt hat. Alle europäischen Staaten müssen Flüchtlinge aufnehmen, um Griechenland und Italien zu entlasten. Ungarn und die Slowakei hatten dagegen geklagt. Das ist Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Es bleibt dabei. 120.000 Flüchtlinge sollen von Italien und Griechenland umverteilt werden auf andere EU-Länder. So hatten es die EU-Innenminister im September 2015 entschieden, um die Länder zu entlasten, an deren Küsten die meisten Flüchtlinge die EU erreichen. Der Europäische Gerichtshof sagt jetzt, dieser Beschluss war vereinbar mit EU-Recht. Die Grünen-Europaabgeordnete Ska Keller nennt das EuGH-Urteil einen Meilenstein.
Jetzt haben die Mitgliedstaaten wirklich keine Ausreden mehr, sich zu weigern, ihren Verpflichtungen nachzukommen.
Geweigert hatten sich Ungarn und die Slowakei. Zusammen mit Rumänien und Tschechien hatten sie gegen den Beschluss gestimmt. Später hatten Ungarn und die Slowakei dann vor dem EuGH Klage eingereicht. Sie meinen, dass für so eine Regelung ein EU-Gesetz nötig ist. Die europäischen Richter sagen aber, der Lissabon-Vertrag reicht aus. Darin steht, dass die EU-Länder solche Maßnahmen beschließen dürfen, um Notlagen in den Griff zu bekommen. Formal ist die Lage also jetzt klar. Ungarn und die Slowakei müssen Flüchtlinge aus Italien und Griechenland aufnehmen. Ungarn 1.300, die Slowakei etwa 900. Ob sie das auch wirklich tun, ist die andere Frage. Die slowakische Regierung hat angekündigt, das Urteil zu respektieren. Ministerpräsident Robert Fico hat aber auch betont,
es muss uns doch bewusst sein, dass die Quotenentscheidung am 25. September dieses Jahres ausläuft. Sie wird ungültig, da sie ja nur eine Antwort sein sollte auf die kritische Migrationssituation, vor allem in Griechenland und Italien.
Noch klarer ist die ungarische Regierung geworden. Ministerpräsident Viktor Orbán hat von einer Vergewaltigung europäischer Werte gesprochen. Sein Außenminister hat das Urteil gefährlich genannt und gesagt, dass Ungarn seine Sicherheit weiter verteidigen will und selbst entscheidet, wer kommt und wer nicht. Der ungarische Oppositionspolitiker Arkos Hatasi sagt, klar hat Ungarn vor dem EuGH verloren. Das Urteil ist aber trotzdem ein Erfolg für Ministerpräsident Orbán.
Jetzt freut er sich sehr, weil er weiß, dass er jetzt monatelang darüber reden kann, weil die Wahlen kommen in 8 Monaten und er freut sich, weil in den nächsten 8 Monaten nicht über die Korruption reden möchte, sondern über diese Flüchtlinge reden möchte.
Wenn sich Ungarn und die Slowakei weiter weigern, Menschen aufzunehmen, kann die EU-Kommission über Vertragsverletzungsverfahren Druck machen. Am Ende könnten eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof und Geldstrafen stehen, sagt auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Und er hat sich direkt an Ungarn gewandt, das ja viel kritisiert wird, weil es Flüchtlinge an den Grenzen schlecht behandelt.
Die menschenwürdige Aufnahme von Flüchtlingen in allen europäischen Staaten sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Das wird auch für Ungarn gelten. Es kann keine Prämie dafür geben, dass man keine Flüchtlinge bekommt, wenn man sie besonders schlecht behandelt.
Die geplante Umverteilung stockt allerdings nicht nur wegen der Slowakei und Ungarn. Nur ein Bruchteil der Flüchtlinge aus Italien und Griechenland sind bis jetzt auf andere Länder verteilt worden. Auch Deutschland hat sein Soll noch nicht erfüllt. Die Opposition in Berlin fordert deshalb, dass auch die Bundesrepublik mehr tun muss, um Italien und Griechenland zu entlasten.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Das Urteil des EuGH beschäftigt auch die User im Netz. Mayhatz schreibt auf zeit.de: Gut so. Wer Mitglied der EU ist, darf nicht nur deren Subventionen gerne nehmen, sondern muss auch deren Lasten mittragen. Peter Sons sieht das auf der Seite der Tagesschau anders. Europa ist keine Diktatur und jedes Land darf selber entscheiden, was mit ihm passiert, ob es Brüssel und Deutschland gefällt oder nicht. L. Ludwig schreibt: Es ist in der Tat zweifelhaft, warum Ungarn für Merkels Fehler bezahlen soll. Paganus 65 schaut in die Zukunft und schreibt: Der Spaltkeil ist angesetzt. Nun wird sich zeigen, ob Ungarn diesen Weg konsequent weitergeht und sich der Zentralregierung in Brüssel unterwirft. Wie wird man das dann nennen? U-Exit? Uxit? Und Z. fragt bei zeit.de: Fragt irgendjemand danach, ob die Flüchtlinge umverteilt werden wollen?
Was sonst noch wichtig war:
Der Osten ist weder ein ödes Jammertal, noch ist er ein blühendes Paradies. Es gibt Licht und Schatten und es gibt noch jede Menge zu tun.
So fasst die Ostbeauftragte Iris Gleike den Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit zusammen. Das Bundeskabinett hat ihn heute Vormittag verabschiedet. Licht, damit meint Iris Gleike zum Beispiel, dass die Arbeitslosigkeit im Osten schneller sinkt als im Westen oder dass sich Regionen wie Dresden, Jena oder Potsdam richtig gut entwickeln. Der Schatten liegt vor allem auf der Wirtschaft. Die hinkt im Osten immer noch hinterher und der Abstand verringert sich kaum noch. Iris Gleike sagt,
die Menschen im Osten sind nicht fauler und sie haben auch nicht weniger kluge Ideen als die im Westen. Die Ursachen liegen in den Strukturen der ostdeutschen Wirtschaft.
Ein Grund sei zum Beispiel, dass die Zentralen der großen Konzerne im Westen angesiedelt sind. Die Regierung befürchtet, dass sich die Unterschiede in Zukunft noch verschärfen durch die Globalisierung und dadurch, dass die Gesellschaft immer älter wird und viele Menschen aus ostdeutschen Regionen abwandern. Großbritannien will offenbar weniger Arbeitnehmer aus der EU einwandern lassen. Das steht in einem vertraulichen Entwurf des Innenministeriums von August, der jetzt durchgesickert ist. Demnach geht es vor allem um Menschen, die weniger gut qualifiziert sind. Sie sollen höchstens 2 Jahre bleiben können. Zuwanderer, die besser qualifiziert sind, können dagegen eine Genehmigung für bis zu 5 Jahre bekommen. Die britische Premierministerin Theresa May hat diese Marschrichtung heute nochmal bekräftigt.
Die Menschen wollen eine Kontrolle der Zuwanderung. Das wollen sie als Ergebnis des EU-Austritts sehen. Und wir als Regierung meinen, dass es wichtig ist, eine Nettozuwanderung von unter 100.000 Menschen im Jahr zu haben, wegen der Auswirkungen, die die Zuwanderung gerade auf Menschen mit niedrigen Einkommen hat.
Kritik kommt von der Opposition und aus der Wirtschaft. Edwin Morgan ist der Sprecher des Unternehmerverbandes Institute of Directors. Er befürchtet, dass dann Jobs nicht besetzt werden können.
Wir haben weniger als 5% Arbeitslosigkeit. Die einfache Frage lautet, wo sollen denn die Leute herkommen, um freie Stellen zu besetzen, wenn wir die Einwanderung so rasch begrenzen?
The simple question of where these people are going to come from to fill jobs if we suddenly rapidly decrease immigration from the EU.
Offiziell will die britische Regierung im Herbst den Entwurf für ein neues Zuwanderungsgesetz vorlegen. In vielen Städten der USA sind Menschen auf die Straße gegangen, gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, das Dreamer-Programm zu stoppen. Das ist das Schutzprogramm für Kinder illegaler Einwanderer. Trumps Vorgänger Barack Obama hat es vor 5 Jahren per Dekret eingeführt, damit Menschen, die als Kinder mit ihren Eltern ohne Papiere in die USA gekommen sind, dort leben und arbeiten können. Konkret geht es um 800.000 Betroffene, zum Beispiel um Graça Martinez.
Wir werden nicht verschwinden, wir werden nicht verstummen und wir rufen Demokraten und Republikaner auf, ein sauberes Gesetz für Dreamers vorzulegen.
Obama selbst hat Trumps Entscheidung grausam genannt und auch von Chefs großer US-Unternehmen kam Kritik. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat von einem traurigen Tag für die USA gesprochen. Microsoft und Apple wollen für betroffene Mitarbeiter die Anwaltskosten übernehmen. Trump hat entschieden, dass das Programm in 6 Monaten auslaufen soll. Solange hat der Kongress jetzt also Zeit, eine neue Regelung zu finden.
Was noch wichtig wird.
Die EU-Verteidigungsminister üben morgen zum ersten Mal persönlich die Abwehr eines Cyberangriffs. Das Planspiel findet in Estlands Hauptstadt Tallinn statt. Simuliert wird ein Szenario, bei dem eine EU-Militärmission Ziel von Hackerattacken ist. Seit dem letzten Jahr arbeiten die EU und die NATO im Bereich der Cyberabwehr enger zusammen. Die NATO hatte den Cyberspace im letzten Jahr zu einem eigenständigen Einsatzgebiet gemacht. Angriffe über Datennetze können danach genauso behandelt werden wie andere Angriffe.
Und sonst in der Welt?
Dieselfahrzeuge sollen in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten aus dem Verkehr verschwinden. Viele von ihnen könnten zur Zweitverwertung in Afrika landen. Und von dort kommen jetzt Bedenken. Der Verband der Automobilhersteller Südafrikas fürchtet, dass immer mehr schmutzige Gebrauchtwagen dorthin gebracht und verkauft werden. Das liegt nach Ansicht des Verbandschefs vor allem daran, dass sich die Menschen in Südafrika keine anderen Autos leisten können als die alten aus Europa. Von Elektroautos ganz zu schweigen. Für neue Technologien wie Elektromotoren fehlten finanzielle Anreize und die Infrastruktur, also zum Beispiel Ladesäulen. Südafrika ist zwar fast 3-mal so groß wie Deutschland, hat aber bisher erst 275 E-Autos. Im Iran haben Frauen protestiert, weil sie von einem Qualifikationsspiel zur Fußball-WM ausgeschlossen wurden. Der iranische Fußballverband hatte entschieden, dass keine einheimischen Frauen die Partie Iran gegen Syrien sehen dürfen. Weibliche syrische Fans bekamen aber Zutritt ins Stadion in Teheran. Das iranische Parlament will das Thema nach den Sommerferien auf die Agenda setzen und fordert klare Antworten vom Sportminister. Der Zugang von Frauen in Sportstadien ist im Iran ein Politikum. Einflussreiche Geistliche sind dagegen. Sie finden, islamische Frauen haben in Stadien nichts zu suchen. Die Regierung von Präsident Hassan Rouhani ist gegen das Stadionverbot. Um die Debatte zu entschärfen, hatte das iranische Sportministerium eine Familientribüne eingeführt. Das war wohl ein Versehen. In Australien haben Schüler per E-Mail Links zu Pornos im Netz geschickt bekommen von einer privaten Eliteschule. Das Peninsula Grammar aus der Nähe von Melbourne verschickte den Link mit einer Frühstückseinladung. Wie die Tageszeitung Herald Sun berichtet, bat die Schulleitung später mit der Begründung um Verzeihung, es habe sich um einen Tippfehler gehandelt. Demnach wurde der Fehler erst bemerkt, nachdem einer der Angeschriebenen die Schulleitung darauf aufmerksam gemacht hatte. In einer zweiten Mail bat die Schule dann darum, den Link nicht zu öffnen. Der Vizedirektor erklärte, man sei sich der Schwere des Irrtums bewusst. Die verlinkte Porno-Webseite stehe nicht in Einklang mit den Werten der Privatschule. Dort lernen Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 18 Jahren.
Wissensnachrichten.
Das Mikroplastik in Weltmeeren und Flüssen schwimmt, das ist bekannt. Aber ob es auch aus unseren Trinkwasserleitungen kommt, wurde noch nicht so richtig untersucht. Bis jetzt zumindest. Katrin Silke hat uns eine neue US-Studie mitgebracht. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, Katrin, dass ich beim Wassertrinken aus dem Hahn auch Mikroplastik mittrinke?
Die Wahrscheinlichkeit liegt präzise gesagt bei 72%. Das haben US-Datenjournalisten getestet, zusammen mit einem Gesundheitswissenschaftler der Uni Minnesota. Und die haben Proben genommen aus vielen verschiedenen Ländern, auf 5 verschiedenen Kontinenten. Und insgesamt gesehen sind diese 72% hier noch ein sehr geringerer Wert weltweit gesehen.
Wie sieht's anderswo aus?
In den USA zum Beispiel ist am meisten Mikroplastik in den Trinkwasserleitungen. 94% der Proben waren betroffen, dicht gefolgt vom Libanon und Indien. Und es ist nicht nur so, dass dort die meisten Proben Plastikfasern beinhalteten, sondern auch die Anzahl der Plastikfasern im Wasser am höchsten war. Wenn hier in Deutschland im Schnitt knapp 2 Fasern auf 500 Milliliter gefunden wurden, waren es dort knapp 5 Fasern.
Und wie gefährlich ist es, wenn ich Mini-Plastikteile im Wasser trinke?
So genau wissen wir das eigentlich noch gar nicht. Aber viele Studien geben Hinweise darauf, dass Mikroplastik giftige Chemikalien aufnimmt und im Körper freisetzt, was Krebs und andere Krankheiten auslösen kann. Und dazu nur ein Beispiel. Viele trinken ja Wasser aus PET-Flaschen. Bei normalen Temperaturen ist das PET-Plastik auch soweit gar nicht schädlich. Aber wenn die Flaschen heiß werden, durch Sonne oder die Mikrowelle zum Beispiel, löst das Mini-Teile aus der Flasche und gibt sie in den Inhalt ab, was ganz konkret und direkt zu Übelkeit führen kann, Erbrechen oder Durchfall.
Das heißt, die Maßgabe müsste ganz klar sein, Plastik vermeiden.
Genau. Zum Beispiel, indem du auf natürliche Materialien zurückgreifst. Das geht beim Geschirr genauso wie bei der Zahnbürste oder auch bei der Kleidung. Und wenn deine Klamotten aber dann doch aus künstlichen Fasern bestehen, musst du sie zum Beispiel nicht so oft waschen. Zum Beispiel von einer Fleecejacke reiben sich pro Waschgang bis zu 1900 Plastikfasern ab. Und die gehen dann auch wieder in den Wasserkreislauf rein. Das Blöde, Mikroplastik löst sich eben nicht auf. Es wird nur noch kleiner und schlüpft dann durch noch mehr Klärfilter durch, weshalb es dann wieder im Trinkwasser landet und letztlich in uns drin. Und letztlich alles Plastik, was du nicht vermeiden kannst, in jedem Fall recyceln. Das ist auch noch ein Tipp.
Dann zum nächsten Thema, das die meisten auch umtreibt, und zwar die Mieten. Die sind sehr hoch.
Genau, für ein Zimmer im Schnitt 353 Euro hoch. Das hat das Moses-Mendelssohn-Institut für die Studentenstädte in Deutschland ausgerechnet. Und demnach ist die teuerste Studentenstadt München.
Und was bezahle ich da für ein Zimmer?
Im Schnitt 570 Euro im Monat. Dazu der Vergleich nochmal zu der unteren Preisskala, zum Beispiel in Cottbus. Da kostet ein Zimmer im Schnitt 208 Euro.
Das ist tatsächlich Wahnsinn. Das sind rund 360 Euro Unterschied.
Ja, vor allem ist das auch Wahnsinn, weil sich nicht mal der BAföG-Satz an dieser Marke orientiert. In der Ausbildungshilfe sind nur 250 Euro für ein Zimmer vorgesehen. Laut Institut ist auch die Lage neben München in Hamburg und in Stuttgart, besonders angespannt für Studenten. Und auch in Städten wie Leipzig, Kassel und Rostock wird inzwischen der Wohnraum knapper.
Jetzt kommen wir noch zu einem Wissen für den nächsten Smalltalk, und zwar über Hunde. Bevor es auf die Jagd geht, niesen sie.
Genauer gesagt noch schnauben die. Es geht ganz konkret um afrikanische Wildhunde, die im Rudel unterwegs sind. In Botswana haben Forscher sich nämlich gewundert, warum die Tiere oft schnauben, was sich für uns wie so ein Niesen anhört. Bisher dachte man, das wäre zum Nasefreimachen, aber die Forscher haben jetzt ein Muster entdeckt und rausgefunden, die Wildhunde schnauben immer vor der Jagd. Und erst wenn genügend Hunde im Rudel genießt haben, dann geht's auf Beutesuche.
Wetter.
Die Wolkendecke reißt etwas auf und die Temperaturen liegen zwischen 17 und 24 Grad. In der Nacht kann es runtergehen auf 7, es bleibt aber trocken. Morgen mal mehr, mal weniger Wolken, im Norden Schauer. Der Süden hat Chancen auf Sonne bei 16 bis 21 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.